Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Malte Hennig. Guten Abend. Per Video haben sich heute die EU-Innenminister und Ministerin zusammengeschaltet, um über Strategien im Kampf gegen Terrorismus zu beraten. Nach Ungarn kommt nun auch von Polen die Ankündigung, die Verabschiedung des EU-Haushalts für die nächsten 7 Jahre möglicherweise zu blockieren. Und in Paris wird der Opfer der Anschläge von vor 5 Jahren gedacht. Das sind 3 unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Um 18.40 Uhr hören Sie im Hintergrund von schwierigen Zeiten für den Sultan des Oman nach einem Machtwechsel. Mehr als 23.000 Neuinfektionen binnen eines Tages meldet das Robert-Koch-Institut heute. Gestern hatten sich Angela Merkel und RKI-Chef wieder vorsichtig optimistisch über die Entwicklung der Zahlen geäußert. Gleichzeitig füllen sich die Betten auf den Intensivstationen mit Covid-19-Patientinnen und Patienten. Die jetzt wieder schärferen Corona-Maßnahmen waren ursprünglich bis Ende November geplant. Ob es ab Dezember aber Lockerung geben kann, daran macht die Bundesregierung jetzt schon ein Fragezeichen. Claudia van Laak über die aktuelle Lage der Corona-Pandemie in Deutschland.
Hotelbesitzerinnen, Kinobetreiber, Theaterregisseurinnen, Gastronomen. Wer im Lockdown sitzt, auf schnelle Lockerungen hofft und auf das Treffen von Kanzlerin Angela Merkel mit den Länderchefs am Montag setzt, der oder die wird schon heute enttäuscht. Regierungssprecher Steffen Seibert verweist auf die aktuellen Covid-19-Zahlen.
Vor dem Hintergrund werden Bund und Länder darüber sprechen, wie sie die Lage einschätzen und wie sie weiter vorgehen wollen. Und für die Bundesregierung kann ich sagen, dass bei diesem Stand der Dinge für Montag jedenfalls keine Lockerungen von Einschränkungen zu erwarten sind. Die kann es noch nicht geben.
Lockerungen hatte FDP-Chef Christian Lindner am Morgen in der ARD gefordert. Ähnlich Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann in diesem Programm. Er plädierte dafür, die Gastronomie in den Innenstädten zeitnah wieder zu öffnen. Die Läden in den Zentren stünden vor dem Aus, weil Cafés und Restaurants in den Fußgängerzonen geschlossen seien. Gleichzeitig dämpfte er Erwartungen der Wirtschaft auf weitere große staatliche Hilfspakete.
Die Bazooka-Politik muss jetzt vorbei sein. Wir müssen es zielgerichtet machen. Wir können nicht, um es ganz konkret zu machen, wie jetzt im November, Umsätze ausgleichen, damit künstlich eine Wirtschaft beatmet. Das wird auf Dauer nicht funktionieren.
Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios legt die Bundesregierung zunächst nach bei den Hilfen. Die besonders getroffene Kulturbranche soll stärker als bislang profitieren. Solo-Selbstständige sollen einen einmaligen Zuschuss von bis zu 5.000 Euro erhalten. Das Robert-Koch-Institut hatte heute einen neuen Höchstwert an Corona-Neuinfektionen gemeldet. 23.542 lautet die exakte Zahl. Das heißt, die Kurve steigt weiter leicht an, allerdings nicht exponentiell. Angesichts dieser Lage fordert Bayerns Ministerpräsident Markus Söder seine Länderkollegen und den Bund auf, konsequent, nachhaltig und langfristig zu agieren. Die Gesundheitsämter müssten wieder in die Lage versetzt werden, die Infektionsketten nachzuvollziehen, sagte der CSU-Politiker im ZDF.
Für Lockerungen ist jetzt überhaupt kein Anlass. Es wäre ein schwerer Fehler, das zu machen. Ich denke, dass es auch nicht die letzte Ministerpräsidentenkonferenz im November sein wird. Im Endeffekt müssen wir einen Zwischenstand definieren. Wir müssen uns noch mal auf ein Verfahren einigen, wie wir Ende des Monats umgehen. Und dann müssen wir entscheiden, bleibt der Lockdown, wird er vielleicht verlängert, kann wieder geöffnet werden, wo.
Über Rolle und Verantwortung von Medien und Wissenschaft in der Pandemie diskutierte heute unter anderem der Chefvirologe der Charité Christian Drosten. Bei der Deutschlandfunk-Konferenz Formate des Politischen in Berlin kritisierte er, die Medien hätten zu Beginn der Pandemie zu spät reagiert und der Wissenschaft zu wenig Beachtung geschenkt.
Es war eigentlich klar, als die Münchner Patienten da waren, die Webasto-Patienten, das war ja so 20. Januar rum, dass das kommen wird, das Virus. Da war für mich eigentlich die Zeit des Rätselratens vorbei, also ob das jetzt so eine Situation ist, wo man einzelne importierte Fälle haben wird oder ob es eine Pandemie wird. Da war es klar, es wird eine Pandemie.
Die aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie bewerten die Deutschen nicht einheitlich. Nur eine knappe Mehrheit geht davon aus, dass durch den Teil-Lockdown der Anstieg der Infektionszahlen wirksam begrenzt wird. Ein Viertel befürwortet weitergehende Maßnahmen, so das aktuelle ZDF-Politbarometer.
Claudia van Laak berichtete. Im Frühjahr noch wurde geklatscht für das Personal in Krankenhäusern und Altenheimen. Schnell wurde aber deutlich, emotionale Unterstützung allein reicht nicht. Bessere Gehälter fordern viele Menschen aus Pflegeberufen. Und schon vor der Corona-Pandemie war klar, dass es in Deutschland an Pflegepersonal mangelt. Um das zu ändern, haben Gesundheits-, Arbeits- und Familienministerium die konzertierte Aktion Pflege gestartet. Vor 2 Jahren begann die Arbeit, heute gab es einen ersten Zwischenbericht. Volker Findhammer mit Einzelheiten.
Mit den Zwischenbilanzen ist das so eine Sache. Den erheblichen Personalbedarf in der Pflege, den gibt es schon lange. 40.000 Vollzeitstellen fehlten bereits im vergangenen Jahr. Und mit den geplanten Bemessungsgrenzen für die Personalausstattung werden das rechnerisch noch deutlich mehr. Und Corona verschärft das Problem zusätzlich.
Diese Pandemie hat in der Pflege eine schwierige, oft unzureichende Lage noch weiter verstärkt. Sie ist quasi ein Problembeschleuniger für die Pflege und wirft auch wie ein Brennglas im Grunde die Probleme noch mal auf, die auch vorher schon wir ja im Bereich der Pflege diskutiert haben und gesehen haben,
sagt Gesundheitsminister Jens Spahn. Die Initiative der drei Minister Spahn, Heil und Giffey wurde bereits vor 2 Jahren auf den Weg gebracht und ein Jahr darauf wurden die Pläne zur Abhilfe festgezurrt. Die Ziele lagen auf der Hand. Mehr Pflegepersonal, mehr Ausbildungsplätze und damit einhergehend auch eine bessere Bezahlung für die Beschäftigten. Daran hat sich nichts geändert, auch wenn sich die Lage trotz einiger gesetzlicher Maßnahmen nur bedingt verbessert hat. Spahn sprach von einem Marathon und von relativen Erfolgen.
So stark wie in dieser Legislaturperiode sind die Löhne in der Pflege wahrscheinlich noch nie gestiegen. Und für so viele zusätzliche Pflegestellen hat auch noch keine Regierung vorher gesorgt. Wir haben in der Altenpflege 13.000 neue Stellen für Pflegefachkräfte und 20.000 Stellen für Pflegeassistenzkräfte neu geschaffen und neu finanziert.
Doch von den 13.000 Stellen sind bislang, trotz der Finanzierungsgarantie des Bundes, erst 3.600 besetzt. Dafür verwies Familienministerin Franziska Giffey auf die Reform der Pflegeausbildung, die seitdem zumindest mehr Zuspruch erhält. Der Beruf ist anstrengend und zeitaufwendig und nach wie vor nicht wirklich gut bezahlt. Aber für die Beschäftigten selbst ist es nicht das Geld allein, das sie an ihrem Job zweifeln lässt. Wenn vielen die Arbeit über den Kopf wächst, weil nicht genügend Kolleginnen und Kollegen da sind, hat das auch eine Wirkung.
Und deshalb ist es wichtig, dass mit diesen erhöhten Mindestlöhnen verbunden ist, dass es zusätzlich zum gesetzlichen Urlaubsanspruch dieses Jahr für alle Beschäftigten in der Pflege 5 extra Urlaubstage gibt und in den Jahren 2021 und 2022 dieser Anspruch steigt auf jeweils 6 zusätzlich bezahlte Austage,
erklärte Arbeitsminister Hubertus Heil. Denn beim Einkommen gibt es inzwischen einen verbindlichen Mindestlohn für Pflege und für Hilfskräfte, aber noch immer keinen allgemein verbindlichen Tarifvertrag für die Pflegekräfte. Das liegt an der zersplitterten Branche und an der Weigerung der privaten Arbeitgeber.
Ich bin nach wie vor zuversichtlich, dass das gelingt. Eine Einigung ist in Reichweite. Und ich nutze die Gelegenheit, auch an dieser Stelle an alle Beteiligten zu appellieren, diese Chance auf einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag zu nutzen und sich anzuschließen.
Aber das, so Hubertus Heil, dürfte wohl erst frühestens Anfang des kommenden Jahres der Fall sein. Wobei da schnell deutlich wurde, dass die Finanzierungsfrage noch nicht geklärt ist. Spahn möchte nämlich nicht, dass die Mehrkosten den Versicherten und Angehörigen aufgebürdet werden. Das will er mit seinen Plänen zur Pflegereformfinanzierung vermeiden. Da aber wäre auch der Finanzminister gefragt, der heute nicht mit am Tisch saß.
Volker Findhammer über den Zwischenbericht der konzertierten Aktion Pflege. Familienministerin Franziska Giffey verzichtet auf ihren Doktortitel. Letztes Jahr wurden Vorwürfe bekannt, dass Giffey in ihrer Doktorarbeit wissenschaftlich nicht korrekt gearbeitet haben soll. Es geht um Plagiate. Die Freie Universität Berlin erteilte der Ministerin daraufhin eine Rüge, ließ ihr aber den Titel. Doch die Debatte darüber, auch innerhalb von Giffeys Partei SPD, hielt an. Aus unserem Hauptstadtstudio Frank Capellan.
Franziska Giffey zieht die Notbremse. Noch einmal will sich die Sozialdemokratin offenbar ihre Karriereplanung nicht kaputt machen lassen. Per Schreiben an die Freie Universität Berlin kündigt die Familienministerin heute an, ihren Doktortitel ruhen zu lassen. Am 27. November will sich die 42-Jährige zur neuen SPD-Chefin von Berlin wählen lassen und im kommenden Jahr Michael Müller im Amt des regierenden Bürgermeisters beerben. Jetzt kündigt sie die Flucht nach vorn an. Giffey belässt es bei einer schriftlichen Erklärung.
Wer ich bin und was ich kann, ist nicht abhängig von diesem Titel. Was mich als Mensch ausmacht, liegt nicht in diesem akademischen Grad begründet. Ich möchte mich an meinem Engagement für die Bürgerinnen und Bürger messen lassen, gerade jetzt in der schwersten Krise, die unser Land seit Jahrzehnten getroffen hat, Menschen mit den für sie wichtigen und existenziellen Fragen des Lebens unterstützen.
Geradezu trotzig reagiert die Ministerin auf die Ankündigung der Universität, das vor einem Jahr mit einer Rüge beendete Plagiatsverfahren neu aufrollen zu wollen. Tatsächlich stellt sich die Frage, warum die Prüfung plötzlich nicht mehr gelten soll. Angeblich war das Gremium ausschließlich mit Personen besetzt, die Verbindungen zur Doktormutter Giffeys hatten. Sie selbst ließ über ihren Anwalt gestern noch mitteilen, dass sie ihren Titel für eine Privatsache halte und sich deshalb weigere, ihre Stellungnahme zu den Plagiatsvorwürfen öffentlich zu machen. Als sie von der Neuauflage des Prüfverfahrens erfuhr, reagierte sie kurz angebunden.
Für mich ist das Thema mit dem Abschluss des Verfahrens abgeschlossen. Es gibt gar keinen neuen Sachstand. Wenn jetzt nochmal von anderer Seite versucht wird, dort zu prüfen, dann ist das Sache der Universität.
Mehrere Experten äußern inzwischen Zweifel daran, dass die Prüfer sauber gearbeitet haben. Eine Rüge sei nur in einem minderschweren Fall zu rechtfertigen, meint Staatsrechtler Ulrich Battis. Davon aber kann keine Rede sein, betont der Bonner Wissenschaftsjurist Klaus Gerditz gegenüber dem Deutschlandfunk. Denn schließlich sei in nicht weniger als 27 Fällen nachgewiesen worden, dass Giffey geklaut und entsprechende Zitate nicht kenntlich gemacht habe.
Wenn also ein Täuschungsmuster sich systematisch durch die Arbeit zieht, sagt das Bundesverwaltungsgericht, Doktorgrad ist grundsätzlich zu entziehen.
Giffey hingegen zitiert heute aus dem Prüfbericht der Universität vom Oktober 2019. Darin sei ihr bestätigt worden, dass eine Übernahme größerer Textteile nicht nachgewiesen werden konnte und dass trotz aller Mängel der Arbeit nicht in Rede stehe, dass es sich um eine eigenständige wissenschaftliche Leistung handele.
Ich habe noch einmal bekräftigt, dass ich diese Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen verfasst habe. Die Universität hat mir im letzten Jahr mitgeteilt, dass eine Entziehung des Doktorgrades nicht als verhältnismäßig bewertet wird. Ich habe auf diesen Entschluss vertraut.
Ein Zitat aus dem Statement von Franziska Giffey am Ende des Berichts von Frank Capellan. Dresden, Wien, Paris und Nizza. In den vergangenen Wochen haben in allen vier Städten islamistische Extremisten Menschen angegriffen und getötet. Als Konsequenz haben die EU-Innenministerinnen und Minister heute in einer Videokonferenz erneut über Strategien im Kampf gegen Terrorismus gesprochen. Auf der Tagesordnung stand auch die geplante Migrationsreform. Im Fokus lag allerdings das Thema Terrorismusbekämpfung, berichtet Paul Vorreiter aus Brüssel.
Die EU-Innenministerinnen und Minister haben um eine angemessene Antwort auf die vielen Terroranschläge in Europa gerungen. Geeinigt haben sie sich einstimmig auf eine 11-seitige Erklärung, die mehrere Themenbereiche umfasst. Kernbotschaft ist allerdings, die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden muss verbessert, der Schutz der Außengrenzen verstärkt und vor allem der Datenaustausch optimiert werden.
Der Datenaustausch, der ist wichtig innerhalb Europas, bei der Ein- und Ausreise, aber auch bei der Bewegung innerhalb Europas. Und da müssen alle technischen Möglichkeiten in unserer Zeit, die es heute gibt, in der digitalisierten Welt noch besser genutzt werden,
sagte Bundesinnenminister Seehofer. Er appellierte an EU-Parlament und Mitgliedsländer, die Verhandlungen über einen Vorschlag der Kommission noch in diesem Jahr abzuschließen, der die Löschung von Terrorinhalten im Internet innerhalb einer Stunde vorsieht. Die Einigung steht aus, weil im Parlament die Sorge besteht, dass der Vorschlag zu weit greift, dass Upload-Filter weit mehr als nur terroristische Inhalte blockieren würden. Bundesinnenminister Seehofer bekannte sich dazu, dass auch an technischen Möglichkeiten zum Knacken von verschlüsselter Chat-Kommunikation gearbeitet werden müsse. Die EU-Mitgliedsländer arbeiten gerade an einer Resolution dazu, die in einen Gesetzesvorschlag der EU-Kommission münden könnte.
Immer dann, wenn ein Anschlag erfolgt, dann kommt die Kritik an die Sicherheitsbehörden und die Politik. Aber oft genug verweigert man uns die entsprechenden Befugnisse. Und deshalb möchte ich alle Möglichkeiten, die es noch zur Verbesserung gibt, zur Vermeidung solcher barbarischen Akte, nochmal tief geprüft haben.
Aber auch bestehende Daten sollen die Länder besser untereinander austauschen. Im Fokus steht das sogenannte Schengen-Informationssystem, in dem islamistische Gefährder oder ehemalige IS-Kämpfer registriert werden sollen. In einer Studie der Grenzschutzagentur Frontex aus dem vergangenen Jahr kam heraus, dass bei 22% derer, die in den Schengen-Raum eingereist sind, ihre Daten nicht mit dem Schengen-Informationssystem abgeglichen wurden. Also hier zeigt sich klar Raum für Verbesserung.
Clearly room for improvement,
mahnte EU-Innenkommissarin Johansson. Weiteres Thema der EU-Innenminister-Videokonferenz war zudem der neue Asyl- und Migrationspakt der EU-Kommission. Mit ihm soll die jahrelange Hängepartie um eine europäische Asylpolitik beendet werden. Das soll klappen, indem die Mitgliedstaaten nur noch im äußersten Fall zur Aufnahme von Migranten gezwungen werden sollen. Wer keine Flüchtlinge aufnehmen will, soll stattdessen bei der Abschiebung helfen. Ebenso ist eine stärkere Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitländern vorgesehen.
Paul Vorreiter berichtete aus Brüssel. Am 13. November vor 5 Jahren sprengen sich Terroristen vor dem Stadion Stade de France in die Luft. Die Explosion konnte man bei der Fernsehübertragung des Spiels Frankreich gegen Deutschland hören. Weitere Terroristen stürmten das Konzerthaus Bataclan und beschossen Bars und Restaurants im Osten von Paris. 130 Menschen verloren ihr Leben. Unser Korrespondent Jürgen König berichtet aus Paris über die Gedenkveranstaltungen heute.
In den vergangenen Jahren hatten sehr viele Menschen öffentlich der Opfer der Anschläge vom November 2015 gedacht, mit Staatspräsident Macron an der Spitze. Jetzt, zum 5. Jahrestag, fand das öffentliche Gedenken nur im kleinsten Kreise statt. Aufgrund der in Frankreich Corona-bedingt geltenden Ausgangsbeschränkungen wurde die Öffentlichkeit von den Gedenkveranstaltungen ausgeschlossen.
Nous sommes réunis ce matin en mémoire des victimes de l'attentat commis en ce même lieu le vendredi 13 novembre 2015.
Wir sind hier zusammengekommen zur Erinnerung an die Opfer der Attentate vom 13. November 2015. Während des gesamten Vormittags legten Premierminister Jean Castex, Innenminister Gérald Darmanin und Justizminister Éric Dupond-Moretti an allen Anschlagsorten Kränze nieder. Begleitet wurden sie lediglich von der Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo, 2 Sprechern der Opferverbände sowie einigen Vertretern der Sicherheitskräfte. Angefangen am Fußballstadion Stade de France, wo die Anschlagsserie 2015 begonnen hatte, ging es zu den Cafés, Bars und Restaurants im 10. und 11. Pariser Bezirk, wo die Terroristen Dutzende Menschen getötet hatten. Der Zug endete vor dem Konzertsaal Bataclan. Dort starben vor 5 Jahren 90 Menschen. An allen Anschlagsorten wurde eine Schweigeminute abgehalten, wurden die Namen der Getöteten verlesen. Eine große Zeremonie, einen gemeinsamen Veranstaltungsort für die Angehörigen der Opfer und die Überlebenden der Anschläge, gab es in diesem Jahr nicht. Nur Anwohner, die aus dem Fenster schauten, konnten an den Zeremonien auf diese Art teilnehmen.
En mémoire des victimes des attentats du 13 novembre 2015.
Arnaud, René Bichon, Véronique de Bourgie, Cédric Mauduit.
Viele der Opfer der Novemberanschläge von Paris und Saint-Denis, wie auch ihre Angehörigen, sind noch heute schwer traumatisiert. 2 Entschädigungsfonds richtete die französische Regierung ein, gezahlt wurden jeweils bis zu 30.000 Euro. Doch der Schmerz bleibt immer wach, sagte Jean-Pierre Albertini, der beim Anschlag auf das Bataclan seinen Sohn verlor und darüber ein Buch schrieb, im Radiosender France Info.
Il y a dans toute attaque terroriste, il y a 3 temps en gros, il y a le temps médiatique.
Nach solchen Terroranschlägen gibt es immer 3 Phasen. In der ersten dreht sich in den Medien alles nur um die Attentäter und ihre Lebensläufe. Dann beginnt man sich allgemein für die Opfer zu interessieren, aber das Interesse hört sehr bald wieder auf. Für die Opferfamilien ist das der Moment, wo der Schmerz erst beginnt und irgendwie ist er nie ganz weg. Die dritte Phase ist dann der Prozess, aber der folgt immer erst Jahre später.
Il y a le troisième temps, qui est le temps judiciaire, qui n'arrive en général que plusieurs années plus tard.
Das Gerichtsverfahren zu den Anschlägen vom November 2015 wurde mehrfach verschoben, nun soll es im Januar beginnen. Bestätigt wurde dieser Termin aber noch nicht. Der laufende Prozess zu den Anschlägen vom Januar 2015, unter anderem auf die Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo, sollte eigentlich in dieser Woche zu Ende gehen. Wegen zahlreicher Corona-Fälle war das Verfahren Anfang November unterbrochen worden. Am Montag soll der Prozess weitergeführt werden, Die Urteilssprüche werden vom Gericht für den 27. November angekündigt.
Jürgen König war das aus Paris. 1,1 Billionen Euro für den Haushalt der Europäischen Union und zusätzlich 750 Milliarden Euro als Wiederaufbaufonds, um die Folgen der Corona-Pandemie abzufangen. Lange haben die 27 Mitgliedstaaten im Sommer verhandelt, um dieses Finanzpaket zu schnüren. Am Veto von zwei Staaten könnte die Umsetzung nun allerdings scheitern. Denn Teil der Vereinbarung der Mitgliedstaaten ist der Rechtsstaatsmechanismus. Und an dem stören sich Ungarn und Polen. Peter Kapern berichtet aus Brüssel.
Polen kann diese Version des Mechanismus nicht akzeptieren. So steht es in einem Brief, den der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki an die EU-Spitzen verschickt hat und aus dem er selbst bei Facebook zitiert. Damit steht also nach dem Ungarischen auch ein polnisches Veto gegen den Mechanismus im Raum. Der Mechanismus, das ist der Rechtsstaatsmechanismus, auf den sich der Rat und das Europaparlament in der vergangenen Woche geeinigt haben. Er bedeutet, dass Ländern, die gegen rechtsstaatliche Prinzipien verstoßen, die Gelder aus Brüssel gestrichen werden können. Erste Adressaten für ein solches Verfahren wären Polen und Ungarn, was den Widerstand der beiden erklärt.
Ich glaube ja, dass es sich hier um einen Bluff handelt,
sagt Damian von Böselager, Europaabgeordneter von Volt und Mitglied der Grünen-Fraktion. Der Rechtsstaatsmechanismus ist nämlich Teil eines großen Finanzpakets im Umfang von mehr als 1,8 Billionen Euro. Davon fast 1,1 Billionen für den 7-Jahres-Haushalt der EU und 750 Milliarden für den Wiederaufbaufonds, der die europäische Wirtschaft aus der Corona-Krise führen soll. Wer sein Veto einlegt, weil er den Rechtsstaatsmechanismus nicht akzeptieren will, der blockiert damit auch den größten Teil der Gelder. Für alle. Auch für sich selbst. Und deshalb ist Jens Geier, Chef der deutschen Sozialdemokraten im Europaparlament, überzeugt.
Wir sind jetzt an einem Punkt wie in einem großen Pokerspiel. Jetzt werden die Einsätze erhöht. Aber ich glaube, da sitzt gegenüber ein ganz großer Bluffer. Weil so wie ich von meinen ungarischen Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion höre, kann sich Herr Orbán den Verzicht auf das Geld aus dem Rettungspaket gar nicht erlauben. Das Gleiche gilt für Polen.
An den Vetodrohungen Polens und Ungarns fällt bislang auf, dass beide Regierungen das Wort Veto nicht in den Mund nehmen. Stattdessen sagen sie, dass sie nicht zustimmen können, weil sie den Rechtsstaatsmechanismus für einen Rechtsverstoß halten. Ein solches Problem lässt sich, so Daniel Kaspari, Chef der deutschen Unionsabgeordneten im Europaparlament, unter Rückgriff auf in der Diplomatie eingeübte Verfahrensweisen durchaus lösen.
Dann könnte man das über eine Protokollnotiz festhalten und dann könnten Ungarn und Polen vor den Europäischen Gerichtshof ziehen und die Beschlüsse entsprechend auf Rechtmäßigkeit prüfen lassen. So macht man das in einem Rechtsstaat und dafür sind unabhängige Gerichte da.
Sollten Polen und Ungarn aber nicht auf den Europäischen Gerichtshof vertrauen wollen, müssten sie tatsächlich zum Veto greifen, um die Demontage ihres Rechtsstaats fortsetzen zu können, wie Kaspari meint.
Und dann wäre ja umso deutlicher, wie wichtig es ist, dass wir bei diesen Beschlüssen hart bleiben.
Den Rechtsstaatsmechanismus können Ungarn und Polen nicht direkt blockieren, weil der mit qualifizierter Mehrheit beschlossen wird, notfalls eben ohne die beiden.
Ein Bericht aus Brüssel von Peter Kapern. Noch gibt es keinen Vertrag zwischen Großbritannien und der EU, wie es mit ihren Beziehungen weitergehen soll. Und jetzt verlässt ein entscheidender Kopf die Regierung von Premier Johnson. Heute bestätigte Chefberater Dominic Cummings seinen Rückzug zum Jahresende. Er gilt als ein wichtiger Wegbereiter des Brexit-Referendums und des Wahlsiegs Johnson. Aus London berichtet unsere Korrespondentin Christine Heuer.
Dominic Cummings, der Mann in Sneakers und Hoodie statt Anzug und Krawatte, war der Strippenzieher in Downing Street. So groß war sein Einfluss auf Boris Johnson, dass viele seinen Chefberater den eigentlichen Premierminister nannten. Reporter, die ihn vor seiner Wohnung abfingen und mit Fragen bestürmten, wedelte er mit den Händen weg wie Fliegen.
Mr. Cummings, are you a fan of eugenics?
Are you making demands that you can't accept?
Dominic Cummings war ihnen keine Rechenschaft schuldig, genauso wenig wie Bürgern, Abgeordneten und Ministern. Nun, da er geht und Kommunikationschef Lee Kane gleich mitnimmt, atmen viele erleichtert auf. Theresa Villars etwa, bis Februar britische Umweltministerin.
There's no doubt that both Dominic and Lee Kane were pretty dismissive of.
Beide, Dominic wie Lee Kane, waren zweifellos respektlos gegenüber Abgeordneten und manchmal auch gegenüber Ministern. Das war nicht hilfreich. Und ja, ich gehörte zu den Opfern dieser respektlosen Behandlung.
And yes, I amongst others have been on the end of that dismissive approach.
Der Tory-Abgeordnete Roger Gale wird deutlicher. Boris Johnson habe nun die Chance, den Stall auszumisten und seine Mannschaft neu aufzustellen.
What the Prime Minister needs and deserves is a serious
heavyweight political advisor behind him.
Der Premierminister braucht einen ernsthaften Berater, der das System versteht, der weiß, wo die Leichen begraben sind, der ihm sagen kann, was er hören muss und nicht, was er hören will, und der ihm bei seiner schwierigen Aufgabe hilft.
And can help him to do the job, the very difficult job that has to be done.
Dominic Cummings stand in den großen britischen Krisen für extreme Positionen, für den No-Deal-Brexit und für Herdenimmunität statt Corona-Lockdowns. Unvergessen der Skandal, den er auslöste, als er im Frühjahr trotz seiner Covid-Infektion gegen alle Auflagen mit dem Auto durchs ganze Land fuhr. Schon in der Vote-Leave-Kampagne für den EU-Austritt setzte Cummings auf populistische Botschaften und gewann. Er gilt auch als Architekt von Johnsons letztem Wahlsieg in Labour-Hochburgen. Cummings, sagt Verkehrsminister Grant Shapps, habe auch seine Verdienste.
In any government you require people who are going to shake things up and come along with ideas, and he's actually been that person.
In jeder Regierung braucht es jemanden, der alles aufmischt und neue Ideen hat, und das war er. Ich habe die Zusammenarbeit mit ihm genossen und werde ihn vermissen, aber andererseits, wir gehen jetzt in eine neue Phase, die Dinge entwickeln sich. Berater kommen und gehen.
And things move on and advisors do come and go.
Dem Vernehmen nach wurde Cummings am Ende ein Opfer der Machtspiele anderer in Downing Street. Boris Johnsons Verlobte Carrie Symons soll dem Premierminister geraten haben, Cummings Vertrauten Kane nicht zum Stabschef zu machen. Johnson hörte auf sie. Kurz darauf schmissen Kane und dann auch sein Chefberater hin. Die britische Regierung will jetzt neu durchstarten mit anderen Themen, Klimaschutz statt Brexit und anderem Stil, weniger provokativ, kompromissbereiter im Innern wie nach außen. Die Chancen auf einen Handelsvertrag mit der EU sind mit Cummings angekündigtem Rückzug deshalb weiter gestiegen.
Christine Heuer berichtete aus London. In Äthiopien kämpfen seit vergangener Woche Regierungstruppen gegen, wie es von staatlicher Seite heißt, Abtrünnige in der Region Tigray im Norden des Landes. Das Land muss gerettet werden, proklamierte der äthiopische Ministerpräsident und Friedensnobelpreisträger von 2019, Abiy Ahmed. Unabhängige Berichterstattung aus der Region ist zurzeit schwer zu bekommen. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International berichtet von zivilen Opfern durch die Kämpfe. Antje Diekans.
Bilder, die in den sozialen Netzwerken kursieren. Sie zeigen, wie Dutzende Leichen durch ein Dorf im Nordwesten der Tigray-Region getragen werden. Andere Aufnahmen stammen offenbar von schwer verwundeten Opfern. Amnesty International spricht von einem Massaker unter der Zivilbevölkerung. Der Menschenrechtsorganisation zufolge konnte die Echtheit der Bilder bestätigt werden. Sprecher Fiseya Tekle sagt, dass Mitarbeiter mit Augenzeugen Kontakt hatten. Wir haben mit Leuten gesprochen, die dabei waren, als die Leichen eingesammelt wurden. Unsere Experten haben auch die Bilder aus den sozialen Netzwerken überprüft. Wir gehen davon aus, dass mehr als 100 Menschen massakriert wurden. Vergangene Woche hatte Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed die Armee in die Tigray-Region geschickt, um dort gegen die sogenannte Volksbefreiungsfront TPLF vorzugehen. Zuvor hatte sich der Konflikt zwischen der Zentralregierung und der TPLF über Monate aufgeschaukelt. Vertreter der Tigray-Region hatten jahrzehntelang das politische Geschick des gesamten Landes bestimmt und alle wichtigen Machtpositionen in Regierung und Militär eingenommen. Abiy Ahmed löste diese alten Strukturen nach seinem Amtsantritt nach und nach auf. Inzwischen ist die TPLF nicht mehr in der Regierungskoalition vertreten und verlangt Autonomie für die Tigray-Region. Ein enger Mitarbeiter des Ministerpräsidenten beschuldigte die regionalen Truppen am Morgen im Sender BBC, inzwischen gegen alle vorzugehen, die nicht zur selben Volksgruppe gehören. Kräfte, die mit der TPLF zusammenarbeiten, sind in einem Dorf von unseren Truppen besiegt worden. Sie wurden in die Flucht geschlagen. Aber dann haben sie ihre Militäruniform gegen zivile Kleidung getauscht und sind in das Dorf zurückgekehrt. Sie hatten Listen dabei, auf denen stand, wer zu den Tigray gehört. Alle anderen haben sie umgebracht. Diese Behauptungen lassen sich vorerst nicht überprüfen. Die TPLF beschuldigt die Zentralregierung andererseits, bei ihren Luftangriffen auch Dörfer zu bombardieren und Zivilisten zu töten. Fest steht, dass viele Menschen inzwischen aus der Region fliehen. Allein im Nachbarland Sudan sind schon Tausende angekommen. Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed versucht in einer auf Facebook veröffentlichten Ansprache die Bevölkerung zu beruhigen. Der Konflikt werde nicht weiter eskalieren.
Ein Bericht von Antje Diekans. Das waren die Informationen am Abend. Um 19.09 Uhr hören Sie Kommentare zu den Anschlägen in Paris vor 5 Jahren und dem Rücktritt von Boris Johnsons Chefberater Dominic Cummings. Einen schönen Abend und auf Wiederhören von mir, Malte Hennig.